Wenn man was bestellt und keine Vorsichtsmaßnahmen, also gar keine Vorsichtsmaßnahmen trifft, was die Bezahlung und die Lieferadresse angeht, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass an irgendeiner Stelle was schief geht und dass jemand dorthin kommt, wo die Sachen geliefert worden sind. Dann kann man eine sogenannte BaFin-Abfrage machen. Das ist auch relativ einfach und nicht an allzu hohe Hürden geknüpft. Dann würde man sowas wie normale Banküberweisungen sehen. Dann kann man bei Coinbase anfragen, wer hat denn diese Transaktion geleistet. Und dann kann Coinbase das ohne Probleme nachvollziehen und dann können die sehen, welcher Nutzer dieses Geld von welcher zum Beispiel Kreditkarte bei Coinbase eingezahlt hat. Es ist ja jedem freigestellt, sich irgendeinen Anwalt zu nehmen und es gibt auch ganz, ganz viele andere Strafverteidiger. Allerdings ist es schon so, dass ich in den letzten, mal sagen, 5-6 Jahren eine ganz erhebliche Expertise in diesem Bereich sammeln konnte, weil ich so viele Verfahren dieser Art betreut habe. Ja. Und es ist mittlerweile sogar so, dass bestimmte Staatsanwaltschaften, wenn ich ein Akteneinsichtsgesuch schicke, als Antwort direkt einen Vorschlag zur Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage schicken, wo sie woanders schon eine Anklageschrift oder einen Strafbefehl gemacht hätten. Das ehrt mich natürlich, ist auch zugunsten jedes Mandanten. Und wenn die Mandanten rechtzeitig auf meinen Tipp hin die passende Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hätten, dann würde es sie auch gar nichts kosten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DocTalk, diesmal wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ich meine, es ist die Folge 27.
Ich glaube schon, ja.
Und ich begrüße wieder den Sascha. Hallo Sascha.
Hi Mike, freue mich dabei sein zu dürfen.
Heute kommt die Folge, auf die ganz viele von euch sehnlich gewartet haben, zumindest seit dem letzten Wochenende. Es gab letztes Wochenende eine sehr hohe Anzahl von privaten Nachrichten, die ich erhalten habe, weil ich eine Story und dann einen Short bei YouTube veröffentlicht hatte, wo es um ein Untergrundlabor und Ärger ging, den manche Kunden dieser Tage haben. Wir werden heute, das haben wir uns vorab überlegt, aber nicht über ein konkretes ULAB sprechen, sondern mal so ganz generell über Probleme, die sich bieten oder die einem im Weg stehen können, wenn man in solchen ULABs online seine PEDs kaufen möchte. Und da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Sascha, was hast du für Ideen, womit wir da anfangen könnten?
Ja, ich würde erst vielleicht nochmal was sagen, weil auch wenn wir jetzt den Namen nicht nennen, viele wissen natürlich, um welche Marke es geht. Vielleicht sagen wir da auch nochmal vorweg, weil natürlich die jetzt ein bisschen schlecht weggekommen sind die letzten Tage, was mir auch persönlich leid tut, weil ich sage jetzt mal rein, was die Produkte anbetrifft, wie auch in allen Analysen bisher immer gesehen haben, dass hier eigentlich immer zu 100% gute Ware abgeliefert wurde. Ein Großteil meiner Klienten bezieht seine Supplements auch dort. Dementsprechend bin ich auch indirekt selbst stark betroffen, ja, weil ich natürlich jetzt auch sehr viel Nachrichten die letzten Tage bekommen habe. Hilfe, was mache ich jetzt? Und deshalb wollen wir das Ganze noch ein bisschen aufdröseln. Wir wissen ja im Prinzip auch nicht konkret viel mehr wie jetzt alle da draußen. Und haben uns jetzt gedacht, wir versuchen jetzt mal heute aufzudröseln, so ein bisschen, was in der Zukunft vielleicht zu beachten ist. Na, vielleicht erstmal so die erste Frage an dich, Mike. Fange ich am besten an. Es ist natürlich ein komplexes Thema. Es gibt ja auch Stellungnahmen von diesem Shop und so, aber ich glaube, das sind alles so Sachen, die brauchen wir jetzt heute nicht ausschlafen, sondern vielleicht lieber mal so, welche Konsequenz aus dem, was jetzt losgetreten worden ist, sollten denn jetzt die Verbraucher, sage ich jetzt mal, ziehen? Ja, also was ist ja jetzt so deine erste Empfehlung? Wie kann man sich am besten schützen, wenn droht, dass hier eventuell, Bestellungen, die man getätigt hat, aus irgendwelchen Gründen nachvollzogen werden konnten durch die Behörden und eventuell jetzt hier Ärger droht? Wie würdest du da jetzt welche erste Maßnahme würdest du da ergreifen?
Ja, also die Erstmaßnahme, die man natürlich immer ergreifen muss, unabhängig davon, ob man jetzt einen Short oder eine Story gesehen hat, jeder muss sich darüber im Klaren sein, wenn man im Internet solche Sachen kauft, dann gibt's mehrere Risiken, mehrere Punkte, an denen Ermittlungsbehörden ansetzen könnten. Ganz wesentlich natürlich die Bezahlung und die Lieferung, also der Empfang der Sachen. Und in dem, was mir jetzt verstärkt untergekommen ist, ist eine Besonderheit, dass nicht irgendwas abgefangen wurde, der Kunde dann ewig darauf gewartet hat und letztlich dann durchsucht worden ist, sondern direkt durchsucht worden ist mit dem Hinweis, da hätte er irgendwas bestellt. Und das stand dann auch als Grund im Durchsuchungsbeschluss. Jetzt sind das Fälle, die sind schon Internet öffentlich und selbst wenn ich Aktenkenntnis hätte, die darüber hinausgeht, dann könnte ich die natürlich nicht öffentlich breittreten, aber unabhängig davon gibt's die auch nicht. Und würde man das höchstwahrscheinlich der Verteidigung in so einem Fall eines in Anführungsstrichen kleinen Fisches auch nicht mitteilen. Was man aber generell immer beachten muss, wenn man was bestellt und keine Vorsichtsmaßnahmen, also gar keine Vorsichtsmaßnahmen trifft, was die Bezahlung und die Lieferadresse angeht, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass an irgendeiner Stelle was schief geht und dass jemand dorthin kommt, wo die Sachen geliefert worden sind. Hm. Was natürlich dazu führt, dass man dort möglichst nichts rumliegen haben sollte, was im Falle so einer Durchsuchung mitgenommen wird und dann Ärger bringt. Es ist immer einmal die Frage, ob eine Straftat darin begründet liegt, dass man irgendwas in den Geltungsbereich des Anti-Doping-Gesetzes verbracht hat, also eine Bestellung empfangen hat, oder ob sich die Strafbarkeit am Ende einfach daraus ergibt, dass man was zu Hause, also etwas besessen hat. Und da kann es zum Beispiel auch sein, dass man letztlich gar nicht nachweisen kann, was jemand wo wann bestellt hat, aber dass aufgrund der Information, dass er irgendwann irgendwas bestellt hat, durchsucht wurde und dass man dort etwas gefunden hat, was schon reicht, um denjenigen zu bestrafen. Also egal, ob man jetzt bei diesem Shop oder bei einem anderen Shop bestellt hat und das zu sich nach Hause bestellt hat oder vielleicht auch zu den Eltern oder zum anderen naheliegenden Ermittlungsansatz, der dann auf einen zurückgeführt werden kann, dann sollte man sich halt immer überlegen, man sollte nichts zu Hause haben, was Ärger macht. Das kann damit losgehen, dass man sich mal in der Dopingmittelmengenverordnung anschaut, wie viel man wovon besitzen darf, und wenn er das einfach nicht rumliegen hat, dass man gute Verstecke findet.
Was das schon fast wäre so die Maßnahme. Was sagst du denn zum Thema, gehen die Behörden, wenn du jetzt, du hast, es ist ein Paket unterwegs auf deinen Namen. Das heißt ja noch lange nicht, dass du es auch bestellt hast. Normal, sie wissen, dass das Paket jetzt an dich geht. Können sie im Hintergrund einfach so deine Kontendaten prüfen, Kontobewegung prüfen? Geht das? Oder müssten die jetzt erst sagen, okay, das ist ein Paket, wir fangen das jetzt ab, oder wir schauen jetzt zu Hause, ob da auch wirklich was liegt, und können dann den nächsten Schritt schauen, ob irgendwelche Banktransfers stattgefunden haben? Oder ist dieses Bankthema eher sowas, dass die, ich sag jetzt mal, bei Banken, wo jetzt zum Beispiel Banken melden, hier sind Auffälligkeiten, ein Konto sperren, und das landet bei den Behörden, dass dann geguckt wird, ey, wer hat denn noch das Konto überwiesen, dann geht man der Sache nach? Mhm. Weil auch das ist ja kein Beweis dafür, dass jemand bestellt hat. Also, du fragst mich jetzt, hier kannst du mal auswählen, kannst du mal nach Lettland oder nach Polen oder nach England eben mal Geld schicken, so, aber ich habe ja mit dem anderen da nichts zu tun. Also es ist ja immer noch kein klarer Beleg, dass ich da mit drin stecke und die Bestellung getätigt habe, oder? Wie ist das zu verstehen?
Das funktioniert in beide Richtungen. Also wenn man sich überlegt, jemand hätte beispielsweise seitens der Ermittlungsbehörden einen Anfangsverdacht, dass jemand etwas bestellt hat, zum Beispiel, weil irgendein Päckchen durchleuchtet wurde oder weil man an irgendeiner Stelle des Versandwegs irgendein Päckchen aufgemacht hat, aber dann nicht angehalten, sondern weitergeschickt hat, dann kann man eine sogenannte BaFin-Abfrage machen. Das ist auch relativ einfach und nicht an allzu hohe Hürden geknüpft. Dann würde man sowas wie normale Banküberweisungen sehen. Man kann es aber auch in die andere Richtung ermitteln. Und auch das habe ich in meiner Praxis hin und wieder, und zwar in der Gestalt, dass man zunächst mal irgendeinen Zahlungsdienstleister hat, der eine sogenannte Geldwäsche-Verdachtsanzeige erstattet, weil er beispielsweise bei einer Kryptotransaktion durch entsprechende Software automatisiert natürlich festgestellt hat, dass jemand etwas an eine Wallet-Adresse bezahlt hat, die einem im weitesten Sinne Händler illegaler Gegenstände zugerechnet wird. Das kann ein Betäubungsmittelhändler sein, das kann ein Waffenhändler sein, es kann natürlich auch ein PED-Shop sein, der irgendwelche beispielsweise Bitcoin-Wallets irgendwo veröffentlicht hat. Und wenn das der Fall ist und die Geldwäsche-Verdachtsanzeige erstattet wird, dann wird natürlich erstmal versucht nachzuvollziehen, wie Fiat-Geld, also echtes Geld, in dieses Kryptokonto gekommen ist. Und wenn man dann beispielsweise sieht, wir haben die Wallet des Empfängers und die abgehende Wallet, die ist zum Beispiel Coinbase zugeordnet. Das ist eine Kryptobörse, wo man ganz normal per zum Beispiel Kreditkartenzahlung Geld einzahlen kann. Wenn man diesen Weg gegangen ist, dann kann man bei Coinbase anfragen, wer hat denn diese Transaktion geleistet. Und dann kann Coinbase das ohne Probleme nachvollziehen und dann können die sehen, welcher Nutzer dieses Geld von welcher zum Beispiel Kreditkarte bei Coinbase eingezahlt hat. Und das ist jetzt keine schlimme Dystopie, die ich mir ausdenke, sondern diese Akten gibt es, die kenne ich. Da war es dann im ersten Schritt so, Staatsanwaltschaft 1 ermittelt wegen Geldwäsche und Staatsanwaltschaft 2 zählt 1 und 1 zusammen und sagt, diese Person hat Geld an den bekannten in dem Fall Drogenhändler, überwiesen. Das ist für uns der Anfangsverdacht, der besitzt Betäubungsmittel. Und deshalb machen wir einen Antrag auf Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses. Das war immer in südlichen Bundesländern und da ist es leider gar nicht so schwer, den Ermittlungsrichter davon zu überzeugen, so ein Ding zu unterschreiben. Meist gehen die ja fertig und blanko an den Richter, der muss es nur noch unterschreiben und zurückschicken und das passiert dann in der Regel. Und dann gibt es ein Zeitfenster, das Bundesverfassungsgericht sagt, ungefähr ein halbes Jahr. Innerhalb dieses halben Jahres kann der Beschluss dann vollzogen werden. Das heißt, da kann die Durchsuchungsmaßnahme stattfinden. Und wenn man jetzt bei dieser Durchsuchungsmaßnahme irgendwelche, in dem Fall Betäubungsmittel, findet, ob die dort bestellt und bezahlt worden sind oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn das strafbar ist, diese Sachen zu besitzen, dann ist der Besitz an dieser Stelle die Straftat, die dann im weiteren Verfahren verfolgt wird. Dann kommt es überhaupt nicht darauf an, ob man nachweisen kann, was konkret mit dieser einen Zahlung, die als Geldwäsche-Verdachtsanzeige aufgeflogen ist, damals bezahlt worden ist. Und genau diese Konstellation gibt es leider auch in Strafverfahren nach dem Anti-Doping-Gesetz. Und übrigens ganz am Rande, weil das auch kursierte, ich mache ja keine Angst und verdiene damit Geld, denn allein von Angst kriege ich nichts. Das, wo ich Geld verdiene, ist tatsächlich der Fall, in dem jemand entweder so eine Hausdurchsuchung hatte, eine Vorladung bekommt, einen Anhörungsbogen bekommt, also Beschuldigter eines Strafverfahrens ist. Und der überwiegende Teil des Contents, den ich hier auf YouTube oder auch bei Instagram verbreite, zielt darauf ab, den Leuten zu zeigen, wo die Gefahrenpunkte liegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich versau mir große Teile meines Geschäfts dadurch, dass sich da Leute an meine Hinweise halten und die Ermittlungsansätze entweder erschweren oder gänzlich vereiteln und nie ein Strafverfahren haben. Übrigens auch das mal ganz am Rande, an dem Verkauf von Rechtsschutzversicherungen bin ich nicht beteiligt. Wer was anderes sagt, der lügt.
Ich sag mal,
ich habe ein Interesse daran, dass die Leute versichert sind, wenn es soweit ist. Das ist ja klar.
Ja, aber du kannst ja mal verraten, wie viele laufende Fälle du hast, dass die Leute wissen, du bist gar nicht drauf angewiesen auf neue Fälle.
Das hatten wir die Woche schon mal, glaube ich.
Ich weiß, das darfst du nicht sagen, aber das würde, glaube ich, auch schon viel so ein bisschen diese Kritik rausnehmen, dass du darauf aus bist, neue Kunden zu fischen oder so. Ich glaube, du hast mehr als genug zu tun.
Ich muss auch dazu sagen, es ist ja jedem freigestellt, sich irgendeinen Anwalt zu nehmen und es gibt auch ganz, ganz viele andere Strafverteidiger. Allerdings ist es schon so, dass ich in den letzten, mal sagen, 5-6 Jahren eine ganz erhebliche Expertise in diesem Bereich sammeln konnte, weil ich so viele Verfahren dieser Art betreut habe. Ja. Und es ist mittlerweile sogar so, dass bestimmte Staatsanwaltschaften, wenn ich einen Akteneinsichtsgesuch schicke, als Antwort direkt einen Vorschlag zur Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage schicken, wo sie woanders schon eine Anklageschrift oder ein Strafbefehl gemacht hätten. Das ehrt mich natürlich, ist auch zugunsten jedes Mandanten. Und wenn die Mandanten rechtzeitig auf meinen Tipp hin die passende Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hätten, dann würde es sie auch gar nichts kosten. Denn in diesen Fällen müssen sie auch nichts an die Rechtsschutz zurückzahlen und so sind die weit überwiegenden Fälle gestrickt.
Das muss
man dann auch mal sagen.
Also können wir auf jeden Fall festhalten, wichtige Punkt auf jeden Fall, Bude sauber halten, also nichts wirklich Großes, also nicht viel über die Menge des Eigenbedarfs hinaus zu Hause liegen lassen. Ja, wenn dann auf jeden Fall extrem gut verstecken, am besten außerhalb der Wohnung, am besten natürlich erst gar nichts konsumieren, gar nichts bestellen. Und wenn man es doch tut, halt natürlich schauen, wohin man es liefern lässt. Und bei der Bezahlung, ich glaube, das Thema hast du auch schon, bei Max, glaube ich, im Podcast mal intensiver vorgestellt. Ja. Da kann man vielleicht auf den Podcast verweisen, dass man sich dabei der Zahlung auf jeden Fall ein bisschen cleverer anstellt. Das sind, glaube ich, so die ersten Tipps.
Ja, vielleicht nochmal zur Geschichte mit der Lieferung. Neben der Bezahlung ist natürlich auch die Lieferung eine Schwachstelle. Und da muss man sich eigentlich nur mal überlegen, um wie viele Ecken und welche Ecken würden denn wahrscheinlich die Ermittlungsbehörden denken. Je nachdem, wie intensiv die dann ermitteln, ist es relativ einfach, die Anschrift der Freundin oder der Eltern oder irgendwelcher anderen nahen Verwandten der eigenen Anschrift zuzuordnen. Umgekehrt, wenn es jetzt jemand ist, der völlig ohne jeden Zusammenhang zu euch steht und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, der auch selber weder mit den Sachen, die ihr bestellt, zu tun hat, also wenn ihr Drogen bestellt, sollte der kein BTM-Konsument sein. Wenn ihr PEDs bestellt, sollte der möglichst kein Enhanced Bodybuilder sein, der selber alles Mögliche zu Hause hat. Das ist auch ein gutes Stichwort bei allen, die so füreinander mitbestellen. Vielleicht auch nicht die cleverste Idee. Aber wenn das Päckchen irgendwo hingeht zu einer Person, die wirklich nichts mit diesem Sport zu tun hat und auch sonst nichts zu Hause hat, was in irgendeiner Art und Weise durch einen Zufallsfund, dann sei es nur ein Schlagring oder ein Polenböller oder sowas, zu einem Strafverfahren führen würde, dann ist ja der Fall so, dass sollte man die Adresse dieser Person ermitteln, dort durchsucht wird und wenn dann dort durchsucht wird und nichts gefunden wird, dann ist ja eigentlich das Ermittlungsverfahren an der Stelle schon totgelaufen, denn weitere Ermittlungsansätze wird man wohl nicht haben. Es sei denn, derjenige kriegt kalte Füße und sagt dann, das habe ich für den und den bestellt oder der hat mich mal gebeten, für ihn Päckchen anzunehmen.
Ja.
Auch da ist natürlich wieder ganz wichtig, dass man zumindest insoweit mit offenen Karten spielt, dass man nicht sagt, du, ich bin jetzt 3 Wochen beruflich unterwegs, kannst du nicht mal ein Päckchen für mich annehmen, sondern dass man das im Zweifel wirklich genau so kommuniziert, dass man um den Gefallen bittet, dort was anzunehmen, was man nicht unbedingt bei sich selbst gefunden haben will und umgekehrt, wobei man davon ausgeht, dass derjenige, wenn er denn durchsucht wird, nichts anderes da hat, was man finden könnte, um ihn Ärger zu machen. Also diese Möglichkeiten gibt es bestimmt, je vertiefter man darüber nachdenkt.
Mal mit der Oma intensiv in Austausch gehen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ich muss auch gerade schmunzeln. Ich habe gerade von einer Athletin eine Nachricht bekommen. Mein Freund in Trenbolone ist so aggressiv, was kann ich tun? Quatsch, einfach reingeflattert. Oh, muss ich auch mal kümmern. Passt auch irgendwie zum Thema. Ja,
das passt spannend. Zu vielen Themen, die wir heute hatten.
Ja, hatten wir schon, wenn ihr jetzt gerade lacht, das hatten wir schon im Roundtable heute. Den habt ihr eventuell dann schon am Mittwoch oder Donnerstag gesehen, dass die heute am Freitag ja, glaube ich, erscheinen. Auch ein Thema drin, Malone, ja, im Podcast bei Jen. Ja, spannend, ja.
Vielleicht machen wir mal weiter an der Stelle. Wenn man jetzt einen Weg gefunden hat, sowas zu bezahlen und zu empfangen, nochmal einen Schritt vorausgedacht, was passiert überhaupt? Wie läuft das mit den Kontrollen? Wird jedes Päckchen kontrolliert? Wird stichprobenartig kontrolliert? Was wird überhaupt kontrolliert? Das fragen mich auch immer wieder Leute und das habe ich auch schon an vielen Stellen versucht zu erhellen. Und hier kann man nur sagen, wenn man innerhalb der EU bestellt, beziehungsweise bei jemandem bestellt, der innerhalb der EU versendet, dann ist es von Gesetzes wegen so, dass stichprobenartig kontrolliert wird. Es wird aber natürlich nicht jede Sendung geöffnet, weil es ja nicht darum geht, den zu verzollenden Inhalt festzustellen, wie es beispielsweise ja wäre, wenn man zum Beispiel was aus China bestellt, was auch hin und wieder gemacht wird, sondern bei diesen Stichproben handelt es sich vielleicht um eine einstellige Prozentzahl dessen, was tatsächlich über die Grenzen geschickt wird. Und deshalb ist es in der Praxis so, dass das Allermeiste dieser Art ankommt und dass dann auch nichts passiert. Es gibt aber, und das gab es sogar schon innerhalb Deutschlands, die Besonderheit, dass nicht auszuschließen ist, dass Ermittlungsbehörden schon an irgendeiner Stelle, sei es beim Ausgangspunkt, sei es bei irgendeinem Postdienstleister oder dritten Helfer, der beim Versand unterstützt, dranhängen und schauen, was von dort versendet wird. Es gibt beispielsweise Fälle in Deutschland, die auch alle mittlerweile medienträchtig sind, wo es hunderte Strafverfahren gab, wo einfach jede Postsendung, bevor die dann weitertransportiert wurde, abfotografiert wurde. Also von wem wurde das wohin geschickt? Meistens lief das so, dass der das zur Post gebracht hat, observiert wurde. Und wenn der wieder seine Riesenladung Päckchen gebracht hat, wurden halt alle Päckchen, also jeder Empfänger, fotografiert. Sowas kann vorkommen.
Banane.
Und muss man halt auf dem Schirm haben. Denn wenn das passiert, dann kommen die Sachen ja an. Und dann ist es auch nicht gesagt, dass sofort eine Hausdurchsuchung folgt, denn in den Fällen interessiert sich ja die Ermittlungsbehörde nicht unbedingt für jeden einzelnen Empfänger, sondern die werden irgendwann den Hintermann oder zumindest den, der die Päckchen zur Post gebracht hat, hochnehmen und werden ihm dann vorhalten, was er alles wohin geschickt hat, werden möglicherweise auch ein paar Bestandsaufnahmen des Inhalts haben und ihm dann sagen, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, entweder wir klagen dich jetzt an, hier für 300 Fälle Handel treiben mit Betäubungsmitteln oder Dopingmitteln, was auch immer. Oder du möchtest, kannst auch kooperieren, kannst uns sagen, an wen du das alles geschickt hast, was wer wann bestellt hat, wie er bezahlt hat und das wird dann vielleicht für dich billiger. Und solche Fälle gibt es auch und wenn das so geschieht, dann gibt es im Nachgang eine Riesenwelle an Ermittlungsverfahren und in diesen Ermittlungsverfahren ist auch ein verbreiteter Irrtum, ist es nicht so, dass jedem maximal ein 3-stelliges Bußgeld droht, sondern sowohl das Verbringen, wenn es jetzt um Importe aus dem Ausland, also über Landesgrenzen hinweg geht, auch innerhalb der EU, als auch der Besitz von Dopingmitteln. Das sind Straftaten. Das kann man immer die Dopinggesetze in § 4 nachlesen. Und da drohen für einen Ersttäter bei je nach Menge sicherlich Geldstrafen, aber nicht im dreistelligen Bereich, sondern eine Geldstrafe wird nach Tagessätzen bemessen. Nehmen wir mal fiktiv irgendwas zwischen 60 und 200 Tagessätzen. Dann kann sich das jeder selbst ausrechnen. Ein Tagessatz, das ist das Monatsnetto geteilt durch 30. Wer 3000 Euro netto verdient, hat einen Tagessatz von 100 Euro. Und dann kann man ja mal ausrechnen, was 180 Tagessätze kosten. Das ist gar nicht so billig. Und wenn man es dabei nicht belässt, weil man entweder zu viel bestellt hat oder weil man wiederholt auffällt mit solchen Bestellungen, dann gibt es in dem Bereich auch Freiheitsstrafen. Die Freiheitsstrafen, die werden natürlich anfangs dann in aller Regel zur Bewährung ausgesetzt. Aber es gibt auch Fälle, und auch die kenne ich aus der Praxis, von Personen, die dann immer noch nicht sagen, ich höre jetzt mal auf oder mach's cleverer, und die dann nochmal erwischt werden, praktisch einschlägig vorbestraft und unter laufender Bewährung stehen. Tja, dann wird langsam die Luft dünn. Und dann gibt's auch unbedingte Freiheitsstrafen im Bereich der bloßen Besitzstrafbarkeit für Dopingmittel. Und das sage ich nicht, weil ich Luftsprünge mache, wenn alle Angst haben, sondern das sage ich, um alle, die das hier hören und sehen, zu sensibilisieren und die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit es dazu nicht kommt. Denn eins ist ja auch klar, wenn man bei demjenigen jetzt 40 Einheiten Wachs und vielleicht insgesamt 10 ml von drei Wirkstoffen findet, dann wird das sicherlich anders zu bestrafen sein als ein paar tausend Einheiten Wachs und 40, 10 ml Vials. Und solche Funde sind leider an der Tagesordnung, weil viele sich dieser Gefahr überhaupt nicht bewusst sind.
Ja, viele decken sich ja auch für längere Zeiträume ein, gehen darauf, dass sie Mengenrabatt bekommen. Gibt ja die diverse Anbieter, die die Leute auch anschreiben. Habe ich schon von einigen meiner Klienten gehört, die so Nachricht bekommen haben hier. Ab 1.000, 1.500, 2.000 Euro kriegst du Großhandelspreise. Da kostet dann eine Flasche Testosteron, keine Ahnung, 15 Euro statt 35 Euro. Oder wenn du es im Studio kaufst, vielleicht 60, 70 Euro. Ne, denn da kannst du dir halt für eine normale Flasche kannst du halt 3 oder 4 leisten, dann kaufen die Leute natürlich statt 4, sie brauchen vielleicht 40 ein. Das ist ja irgendwie so ein bisschen auch nachvollziehbar, vor allem hast du dann das Beschaffungsrisiko nicht mehr und hast auch noch die Angst, dass dir mal in der Prep das Zeug ausgeht. Das habe ich ja ständig bei meinen Klienten, ne? Die dann fragen so, ja, was brauchen wir denn in der Prep komplett so, damit ich auch alles da habe. Also Junge, ich kann jetzt nicht die Prep durchplanen, ich weiß nicht, wie das läuft. Ich versuche ja, ich versuche ja so gering wie möglich den Impact dazu zu halten. Ich muss gerade schon wieder lachen, wie der Nachricht hier reinkommt. Das ist so witzig, muss ich dir gleich im Nachhinein erzählen. Gibt so eine Agentur, die Reels für anbietet für Coaches und jeder von diesen Coaches macht das gleiche Format inzwischen, ja. Also bewährte Coaches. Ich habe es jetzt gestern gesehen bei dem Hamburger. Jetzt hat es gerade mir ein Athlet geschickt, dass Martin Hahn das macht. Egal, erzähle ich dir im Nachgang. Auf jeden Fall, es ist total plausibel, dass die Leute sich dann eindecken, ja, weil du hast dann natürlich, dann hatten wir das Thema Primobolan und Rostadolon-Verfügbarkeit, so, dann ist es ewig lang nicht verfügbar, dann ist sie wieder verfügbar, dann greifen die Leute natürlich panikartig zu und versuchen sich natürlich das Zeug zu horten, damit sie auch wirklich durch die Prep damit durchkommen. Na, also ich weiß, wie das gerade in den Köpfen der Athleten, die kriegen wirklich Panik, die handeln auch aus der Panik heraus, unüberlegt, ja. Also ich mache das schon immer so, sag komm, es ist jetzt, was wir in 6, 8, 10 Wochen brauchen, jetzt mach mal halblang, ja. Bleibt mal cool. Naja, wir können zur Not auch ganz anders arbeiten. Es gibt immer eine Option B. Ja, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, wegen einer Substanz groß nochmal Risiko einzugehen. Man bemisst diesen PEDs teilweise auch einfach eine viel zu hohe Relevanz und vielleicht auch so ein bisschen den Diätwahn im Wettkampfmodus, verliert man so ein bisschen vielleicht so die Wahrnehmung der Realität, ja, um was es da eigentlich geht und dann passieren einfach diese Fehler und dann werden einfach auch Dummheiten gemacht und dann hat man nachher, also ich finde es schon bitter, wenn du sagst, es kann ja wirklich im Worst Case zu einer Freiheitsstrafe kommen. Also man müsste jetzt mal überlegen, ja, was in dem Land hier teilweise abgeht an Straftaten und wie schnell die Leute wieder auf freiem Fuß sind und dann wieder Menschen umbringen oder schwerst verletzen. Und hier, also ich sag mal, dieses Thema Eigenbedarf, also ist es nicht mal ein Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz eigentlich, weil es ist ja eigentlich für den organisierten Sport gedacht. So, es ist nur dieser Besitz, ne, der eigentlich mit dem eigentlichen Gesetz per se gar nichts zu tun hat. Sondern es ist wieder nur ein Schlupfloch gebaut worden, damit der Staat hier abkassieren kann. Weil darum geht es ja meistens, denke ich mal, das kannst du eher
bestätigen. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass das liegt am bloßen Unverstand derer, die das gebaut haben. Es ist einfach so schlecht geregelt und die Mengengrenzen sind einfach viel, viel, viel zu gering. als dass man dem Anliegen eigentlich gerecht werden könnte. Denn wenn das Anliegen war, den Breitensport nicht über Gebühr zu verfolgen, sondern einerseits natürlich den organisierten Wettkampfsport in Anführungsstrichen sauber zu halten, in Klammern, das ist sowieso der größte und geheuchelste Blödsinn. Andererseits aber darum gehen soll, bandenmäßige oder gewerbsmäßige Handelsstrukturen solcher Substanzen trocken zu legen, dann muss man den Endkunden unterm Strich überhaupt nicht verfolgen. Man könnte ja auch sagen, wir durchsuchen da.
Ja.
Und man könnte zum Beispiel so ein Regime eröffnen, es gibt ein Bußgeld in folgender Höhe und das reduziert sich um 90%, wenn du uns sagst, wo du es her hast. Oder so. Also könnte ich mir vorstellen, als Ermittlungsbehörde wäre das super. Ja. Da würde man sicherlich gerade bei Zufallsfunden in diesem Bereich super Ermittlungsansätze produzieren, ohne die Strafjustiz da mit Riesenverfahren zu belasten. Und es ist immerhin, wenn man die Statistiken anschaut, eine Zahl von um die 4000 Verfahren pro Jahr, die in dem Bereich geführt werden, Strafverfahren. Wenn man sich mal überlegt, was jedes dieser Strafverfahren an Aufwand, einmal natürlich seitens der Ermittlungsbehörden, auch seitens Dritter beispielsweise hinsichtlich irgendwelcher Wirkstoffgutachten, die da angefertigt werden, bedeutet. Und dann, wenn es zur Anklage kommt oder wenn es zu einem Strafbefehl und einem Einspruch gegen den Strafbefehl kommt, wie das auch die Gerichte belastet, da ist rechtspolitisch natürlich die Forderung völlig klar, das müsste alles reformiert werden und dieser ganze Bereich, der müsste straffrei gestellt werden. Und in Klammern gesprochen nochmal, ich hätte auch genug zu tun, wenn das so wäre. Aber es ist leider nicht so. Und deshalb halte ich es auch für sinnvoll, darüber zu informieren, denn wenn es bloße Panikmache wäre, dann müsste es ja Hunderte und Tausende geben, die sagen, ach so schlimm ist das gar nicht, ich hatte so eine Hausdurchsuchung, dass mein iPhone und mein Laptop unterm Strich anderthalb Jahre sichergestellt waren, das hat mich jetzt gar nicht so gestört und am Ende habe ich auch keine Geldstrafe von 20.000 Euro zahlen müssen, sondern ein Bußgeld von 200 Euro. Ich kenne niemanden, dem das so ergangen ist, es sei denn, er hat sich rechtzeitig vernünftig verteidigen lassen und man hat es geschafft, das Verfahren gegen eine Geldauflage zur Einstellung zu bringen. Da ist natürlich ein dreistelliger Bereich trotzdem eher unüblich, aber selbst wenn es ein vierstelliger Bereich ist, ist man dann nicht vorbestraft und es ist immer noch mit lauter Auge davongekommen. Ja. Aber das ist ja schon das Best-Case-Szenario, wenn man so will, wenn man erwischt wird.
Ja, jetzt muss man mal sehen. Ich weiß, du bist ja auch ein bisschen tiefer drin. Ich sehe es ja immer bei meinen Athleten. Also da geht es halt darum, kann ich mir 100 Euro Startgeld noch für den Wettkampf leisten oder eben nicht? Na, so ist die Realität bei Athleten. Und ich sage euch, bei den Profis ist das viel, viel schlimmer. Na, die meisten Profis verdienen, haben bestenfalls einen normalen Job. Müssen wahrscheinlich hier und da nicht nur die Sachen konsumieren, sondern auch verkaufen, damit sie überleben können. Und da ist so eine Geldstrafe schon, das geht schon Richtung Privatinsolvenz, ja. Also ich kenne Fälle, da sind 25.000
Euro Kosten angelaufen. Die ist ja sogar insolvenzfest. Die bleibt ja sogar stehen. Die wird ja nicht durch die Insolvenz erlassen.
Das ist
eine echt beschissene Situation.
Dann noch schlimmer, also weil ich, wie gesagt, es ist, also so meine Erfahrung ist halt so, die Athleten, das ist so eine Aussage, die ich auch häufig tätige, Wettkampfathleten im Bodybuilding, so im Durchschnitt haben einfach relativ überschaubares Einkommen, haben exorbitant hohe Kosten und das macht es natürlich nicht besser, wenn du so eine Strafe aufgedrückt bekommst, die im vierstelligen Bereich liegt. Na, das bringt schon viele wirklich an den Rande des Ruins und dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Wie gesagt, das Gesetz ist so, wie es ist, wir können es nicht ändern, das ist in der Schweiz und in Österreich ist es deutlich entspannter. Na, ich glaube, in Frankreich ist es auch ziemlich hart, in Italien ist es, glaube ich, ziemlich hart, in Skandinavien sind ja auch ultra hart, in England ist es wieder scheißegal, was du machst. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und das zeigt ja auch eigentlich, dass es schon diskussionswürdig ist, dieses Gesetz vielleicht auch mal, aber ich glaube, das hast du auch schon gesagt, so eine Petition oder so würde wahrscheinlich irgendwo anders dann scheitern. Sonst wäre es ja vielleicht auch mal eine gute Idee, das mal ein bisschen voranzutreiben. Weil es gibt ja einen Evaluationsbericht, Anti-Doping-Gesetz, und der ist ja eigentlich sehr vernichtend ausgefallen. Da steht da eigentlich drin, freigesprochen, das Gesetz ist totaler Schwachsinn, es gehört extrem reformiert und passiert ist eigentlich gar nichts, bis das noch eine gewisse Menge verändert hat und teilweise komplett nicht nachvollziehbar. Teilweise wurden Mengen, die man besitzen darf, erhöht.
Von 45 auf 150 Milligramm erhöht oder so. Totaler Blödsinn. Also
ja, also es hat überhaupt keine Relevanz. Also es wurde verschlimmbessert, so, aber es wurde nicht grundsätzlich in Frage gestellt, weil das Ziel war, den organisierten Sport zu treffen. Ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich in eine andere Gruppe geteilt, ich habe jetzt einen Handballprofi bei mir in den DMs gehabt, der 27 Platinium-System haben. Siehst du, also erstmal ging es halt drum, kann ich die und die nehmen? Ich so, pass auf, die 25 sind schwachsinnig, die zwei kannst du nehmen. Und dann meinte er, ja, wie ist das mit der Nachweisbarkeit, weil ich bin Handballprofi. Ich so, Junge, was machst du da? Ja, also dieses Thema, es ist relevant. aber nicht im Bodybuilding. Ne? Bodybuilding ist kein organisierter Sport im eigentlichen Sinne. So, und ihr seid nicht im Marderpool drinne. Ja, und da ist es eigentlich egal. Ne? Und wenn jetzt dieser Besitz halt nicht wäre. Und das ist halt, klar, du sagst, es ist die Unfähigkeit. Ich könnte mir fast auch vorstellen, das ist ein gutes Geschäftsmodell, Popeye. Wenn die jetzt morgens mit 4 Leuten anrücken und finden 3 Flaschen Testosteron und du kriegst 2000 Euro Geldstrafe, ist das wirtschaftlich?
Wirtschaftlich ist es auf keinen
Was
Fall.
Was kostet also, ein Beamter?
Nee, oder? Man muss halt überlegen, die sogenannten Sowieso-Kosten, die bestehen in dem Fall ja darin, die sind immer da. Da könnte man sagen, die hätten derzeit keine andere Möglichkeit, mehr Geld einzutreiben, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt. Der ist aber falsch. Es ist wirklich nicht so,
Die hätten in anderen Bereichen genug zu tun, glaub mir.
Die hätten, wenn man so denken würde, genau, da würden mir direkt viele Akten einfallen, die bei mir schon seit Jahren vor sich hin gammeln und wo niemand weiter ermittelt, wo einfach nur irgendeine Einziehungsentscheidung wegen irgendwelcher Taterträge im sechsstelligen Bereich auf dem Programm stände. Und wo zum Teil auch Mandanten betroffen sind, die dieses Geld hätten oder die Immobilien haben oder sowas, dass man dann ohne weiteres auf dieses Vermögen zugreifen könnte für eine Einziehung. Und diese Sachen, die zum Teil auch sehr komplex sind oder die ein bisschen mehr Ermittlungsaufwand auch in Gefilden erfordern würden, die vielleicht gefährlicher sind, als bei einem unbescholtenen Sportler morgens einzurücken und ihm seine EDV und ein paar Vials Steroide wegzunehmen. Und da habe ich den Eindruck, dass sich manche Ermittlungsbehörden auch ihre Rechtfertigung selbst schaffen, indem sie die Fallzahlen hochtreiben durch so Blüten wie irgendwelche Internetrecherchen zu einem erfolgreichen Amateur-Bodybuilder, wo man dann sagt, so wie der hier aussieht auf diesem Foto in der Lokalpresse, da habe ich einen Anfangsverdacht, der konsumiert irgendwas, dann wird da ewig weiter ermittelt, da werden Podcast-Folgen angehört und dann äußert der sich irgendwo zu seinem Konsum und ein halbes Jahr später kriegt er wegen dieser Sachen eine Hausdurchsuchung. Sowas gibt's, sowas hatte ich alles schon in Akten, das ist Wahnsinn. Und da
gut, schafft sich die Ermittlungsbehörde ihren Scheiße eigenen aussehen. Zweck.
Richtig.
Gerade von Marie schreibt gerade, was hast du in der Story für eine Plauze? Ich hatte heute Nacht irgendwo ein Reel aufgenommen, habe mir den Bauch komplett rauszuhängen. So, da war ich gestern Abend dabei, meine Mittelpartie ist viel besser geworden. Die sieht eigentlich viel besser aus. Und sie so, was hast du denn da für eine Plauze? Mann! herrlich so heute wieder. Ich weiß auch nicht.
Sind wir jetzt darauf gekommen? Ja. Achso, ja, also der Staat verdient ein bisschen was damit, aber ich glaube, es ist ein Zuschussgeschäft. Gerade diese Gutachten zu den Wirkstoffen sind wahnsinnig teuer. Und die Verfahren als solche natürlich auch. Und nochmal Stichwort Zeit.
Wer zahlt die eigentlich diese Gutachten an? Oder diese Analysen? Zahlt das der Staat oder drückt der die Kosten
noch nicht ab? Ist davon abhängig, wer das durchführt. Also wenn das Externe machen, so wie zum Beispiel auch ein Schuldfähigkeitsgutachten durch irgendeinen Psychiater oder sowas, das ist dann am Ende Teil der Verfahrenskosten und im Fall der Verurteilung wird das dem Angeklagten, in dem Fall Verurteilten, noch auf die Rechnung geschrieben. Wenn es irgendwo intern läuft bei einem LKA, dann in der Regel nicht. Und natürlich auch dann nicht, wenn man das Verfahren zur Einstellung bringt, durch vernünftiges Verteidigungsverhalten. Übrigens auch das nochmal, meine Kosten sind immer gleich hoch, ob das eine Rechtsschutzversicherung oder ein Mandant bezahlt. Aber wir haben es ja gerade schon angeschnitten, viele potenzielle Mandanten im Bodybuilding haben einfach kein Geld, auch überhaupt keine Rücklagen. Und so eine Rechtsschutzversicherung, die im Jahr vielleicht 200-400 Euro kostet und alle Kosten trägt, auch irgendwelche blöden Verfahrenskosten, wenn es sein muss, auch entlastende Kosten für irgendwelche Gutachten, sei es jetzt über eigene medizinische Veranlassungen irgendwas einzunehmen, ist eigentlich ein sogenannter No-Brainer. Und selbst wenn der Anwalt dafür Geld bekäme, dass er solche Versicherungen vermittelt, wäre es eine tolle Idee. Ich zumindest kriege aber kein Geld dafür. Aber ich freue mich natürlich, wenn meine Mandanten am Ende meine Rechnungen bezahlen können und wenn sie danach nicht privat insolvent oder pleite oder bei ihren Eltern verschuldet sind. Ich sehe daran eigentlich nichts Anrüchiges, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das kann ja auch jeder für sich selbst überlegen, ob er so eine Versicherung braucht oder nicht. Und auch, ob er am Ende einen Anwalt braucht oder nicht. Ich meine, ich habe auch schon Leute erlebt, die wegen Verkaufs, in dem Fall von Steroiden, an 17-jährige Frauen vorm Schöffengericht standen. Da droht eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung und der Meinung waren, das macht man am besten ohne Anwalt. Kann man ja mal probieren. Und dann kommt man vielleicht in der Berufung nochmal.
Ja.
In diesem Sinne.
Ja gut, das mit den Minderjährigen, das ist ja auch so ein, also das vielleicht nochmal so am Rande, weil da habe ich auch einen Fall mitbekommen von einem sehr bekannten deutschen Bodybuilder, dem wurde das einfach angehängt, obwohl das gar nicht stimmt. Und da waren sie dann direkt mit riesen Einsatztrupp und haben hier mit riesen, also wie soll ich sagen, haben eigentlich alles durchsucht, inklusive Familie und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn er nicht vorher noch gesagt hätte, jemand holt es haben muss, hätte er noch den Hund erschossen. Also da sind sie komplett, und vor allen Dingen, das ist das Problem, ist ja, du kannst ja sowas einfach behaupten oder kommen sie schon raus. Na, was passiert jetzt mit dem, die diese falschen Behauptungen aufgestellt haben? Das würde mich auch mal interessieren. Da musst du vielleicht auch mal richtig reinkrätschen, weil das ist halt auch voll asozial, wenn du Leute in Verruf bringst, die irgendwas unterstellst, was ja überhaupt nicht der Realität entspricht. Weil das gibt's ja auch häufig, ja. Und das finde ich auch schwierig.
Ja, da gibt es ja Straftatbestände. Die kann man ja vielleicht mal in einem anderen Podcast auseinandernehmen. Und auch, ja, kleiner Spoiler, dass es nicht viel bringt und dass meistens trotzdem der zu Unrecht Beschuldigte auf seinen Kosten sitzen bleibt, selbst wenn das einmal der Bösewicht, der einem nichts gönnen wollte, vorsätzlich veranlasst hat. Ja.
Crazy.
Ich glaube, damit ist das Thema erstmal abgehandelt. Wichtiger Hinweis noch, ich habe zu einem ähnlichen Thema oder einem umfassenderen Thema einen sehr langen Videokurs aufgenommen, der ist bei der Matzen Akademie online. Alle Mitglieder können sich das dort anschauen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die Fragen, falls ihr nicht wollt, dass die hier öffentlich unter diesem Video stehen, doch ins Forum bei der Matzen Akademie. Und dann, genau. Und dann werde ich euch da, so gut ich kann, Antworten geben. Auch dort natürlich gibt es weder interne aus Akten noch sonst irgendwas berufsrechtlich oder strafrechtlich Verbotenes. Aber ich denke trotzdem einen erheblichen Mehrwert für jeden von euch, der sich dafür frühzeitig genug interessiert. Und wenn ihr das interessant fandet, dann könnt ihr uns beide unterstützen mit eurem Einkauf bei vitaminversand24.com mit dem Code Sascha oder mit dem Code Anwalt. Wenn ihr euch eure, zumindest die Präparate, die man in einer deutschen Apotheke bekommt, risikolos und mit Rezept besorgen möchtet, dann könnt ihr auch mit dem Code Sascha oder mit dem Code Anwalt bei doctrinus.de vorbeischauen. Ja, und vielleicht reicht euch das und dann erspart ihr euch sehr viel Ärger, falls es schief geht.
Mehr braucht ihr nicht. Jetzt geht ihr noch ins Training und dann wird das was. Ne?
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.